Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Bahn- und Flugreisende müssen sich erneut auf massive Einschränkungen einstellen. Der Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen. Ab heute Abend gibt es Einschränkungen an 3 Flughäfen in Deutschland. Ab Freitag wird es im deutschen Bahnverkehr wohl heißen, nichts geht mehr. Worauf sich Reisende einstellen müssen und wie sich Gewerkschaften und Arbeitgeber positionieren, darüber berichten wir in dieser Sendung. Und außerdem bis 14 Uhr, warum im März deutlich mehr Autos verkauft wurden und die Autopreise sinken, wie sich in Florida der Gouverneur mit dem Disney-Konzern fetzt und wie die Geschäftsfliegerei ihr Image als Klimasünder abstreifen will. Europa im Jahr 2022. Da waren Autos ein knappes und entsprechend teures Gut. Viel Nachfrage, wenig Angebot, ein Rezept für steigende Preise. Die Autohersteller verdienten viel Geld und konzentrierten sich auf den Luxussektor. Mittlerweile hat sich das Bild gewandelt, was auch daran liegt, dass Bauteile wie Chips wieder stärker verfügbar sind. Die Zahl der neu zugelassenen Autos ist im März in Europa deutlich gestiegen. Jakob Mayer.
Die weltweiten Probleme mit Lieferketten nehmen ab. Die Absatzzahlen steigen weiter, im vergangenen Monat sogar deutlich. Im März wurden in der EU 28,8% mehr Autos neu zugelassen als im Vorjahr. Damit wurde die Grenze von 1 Million Einheiten überschritten. Nach Angaben des Branchenverbandes ACEA verzeichneten alle großen Automärkte in Europa zweistelliges Wachstum. Ganz vorne Spanien und Italien. In Deutschland waren es knapp 17%. Für das erste Vierteljahr ergibt sich mit fast 2,7 Millionen verkauften Fahrzeugen ein deutlicher Anstieg der Neuzulassungen. Das entspricht einem Plus von fast 18% gegenüber dem Vorjahr. Den größten Anteil der im März neu zugelassenen Wagen machen weiter Benziner aus mit 37,5%. Auf dem zweiten Platz folgen Hybridfahrzeuge mit knapp einem Viertel. Reine E-Autos kommen auf knapp 14%.
Die Zahl der neu zugelassenen Autos in Europa ist also deutlich gestiegen. Möglicher Rückenwind für eine Branche, die sich in diesen Tagen auf der Automesse in Shanghai präsentiert. Frage an Claudia Werle, unsere Reporterin an der Börse in Frankfurt am Main. Reagieren die Aktienkurse der deutschen Autobauer auf die guten Zahlen?
Die Autoaktien heute zum Teil deutlich im Minus. Auf den ersten Blick sehen die Absatzzahlen gut aus, aber wenn man genauer hinschaut, dann relativiert sich einiges. Die Vorjahreszahlen waren schwach und man darf nicht vergessen, es ist ja eben angesprochen worden, es gab lange Zeit Lieferengpässe, Halbleiter fehlten. Also da standen viele Fahrzeuge halbfertig auf den Fabrikgeländen, konnten nicht fertig gebaut werden. Diese Lage hat sich gebessert. Außerdem haben viele Unternehmen immer noch sehr dicke Auftragspolster. Die vorliegenden Aufträge werden jetzt peu à peu abgearbeitet. Aber die kommenden Monate dürften schwieriger werden. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler gesprochen. Ob das denn damit zusammenhänge, dass die deutschen Hersteller zunehmend Probleme in China haben, also in einem der ganz wichtigen Absatzmärkte, das wollte ich von ihm wissen.
Ja, China ist immer noch ein sehr lukrativer Markt, ist sowieso ein riesiger Markt, ist auch ein wachsender Markt. Er bleibt also auch für die deutschen Hersteller höchst interessant und auch im Prinzip ein positiver Markt. Aber man kann feststellen, dass man dort an Position verloren hat. Es ist nicht mehr so, dass die Deutschen das Geschehen dort bestimmen. Volkswagen ist nicht mehr Marktführer in China. Und auch am teuren Ende, also bei den hochwertigen Autos, ist es nicht mehr so, dass die Deutschen quasi unschlagbar sind. Also es mehren sich doch Problemzeichen. Und vor allen Dingen bei den neuen Technologien sind die Deutschen definitiv nicht führend.
Dauert es möglicherweise zu lange, bis die deutschen Hersteller umswitchen?
Ja, sie können sich von ihren alten Prozessen nur schwer lösen. Das heißt sehr lange Entwicklungszeiten, auch sehr aufwendige Entwicklungsstrukturen. Das passt zu der Elektrowelt nicht so wirklich perfekt. Das ist sicherlich einer der Gründe. Und man löst sich eben aus einer alten Welt, in der man ja, im Grunde super erfolgreich war, löst man sich natürlich nur ungern und löst man sich tatsächlich eher zu langsam.
Mobilität bekommt eine ganz andere Qualität. Früher war es wichtig, ein Auto zu haben. Ein Auto war ein Statussymbol gewesen. Heute, so hat man den Eindruck, ist es nur noch entscheidend, von A nach B zu kommen. Was hat das wiederum für Folgen für die Hersteller?
Ja, das Auto als Statussymbol, würde ich auch sagen, hat in vielen Ländern ausgedient. Es gilt nach wie vor in einem Markt wie China beispielsweise. Da ist das schon auch ein Statussymbol nach wie vor. In den USA mit gewissen Einschränkungen, in Europa sicherlich nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Auto an Attraktivität durch Covid tatsächlich gewonnen hat. Viele haben festgestellt, dass die Alternativen problematischer sind, schwieriger sind, mit weniger Sicherheit verbunden sind. Und insofern hat das Auto durchaus an Attraktivität eher wieder ein bisschen zugelegt, also durch die Entwicklung der letzten 3 Jahre, als das Gegenteil. Aber ein Statussymbol ist es eigentlich nicht mehr.
Müssen die Hersteller möglicherweise ganz anders denken? Also nicht nur ein Auto, also Hardware verkaufen, sondern auch, ich sag mal, Logistik?
Ja, das Umdenken im Sinne von, dass man das Auto als Teil einer gesamten Mobilität betrachtet, das Umdenken findet auch statt. Die Prozesse dauern lange, weil eben die großen Autohersteller auch gewaltige Tanker sind. Alle haben Hunderttausende an Beschäftigten, sie haben Strukturen, die althergebracht sind, die haben ausgeprägte Hierarchien. Und das führt dazu, dass das Umdenken, ja, es findet statt, klar, es findet vor allen Dingen in den Entwicklungsabteilungen statt, aber bis es ankommt in der Produktion, ja auch in der Entwicklung, sozusagen im täglichen Doing, das dauert höchstwahrscheinlich etwas zu lange nach wie vor.
Werden Autos wieder billiger?
Ja, wir kommen also von diesen Extremverhältnissen wieder herunter, wo die Autos sich stark verteuert haben, weil sie eben sehr knapp waren eine Zeit lang. Man sieht schon, dass die Gebrauchtwagenpreise wieder ein bisschen nachgeben. Und insofern kommen die Preise auch tatsächlich wieder ein bisschen herunter, ja.
Welche Bedeutung wird die Branche in Zukunft haben?
Ja, ich denke, die Bedeutung wird grundsätzlich groß bleiben. Also man verabschiedet sich ja nicht vom Auto, sondern wir haben jetzt ein Wachstum. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren ein Wachstum sein, was etwa dem Sozialproduktswachstum entspricht. Also sagen wir mal von rund vielleicht 3%. Wir haben diese technologischen Veränderungen, die auch erstmal zusätzliche Nachfrage bringen. Das bedeutet schon, dass die Bedeutung der Autoindustrie insgesamt eine relativ große bleibt. Ob sie noch so dermaßen dominant ist, wie sie das gerade in Deutschland über Jahrzehnte war, da habe ich allerdings meine Zweifel. Auch die Zahl der Arbeitnehmer wird höchstwahrscheinlich abnehmen die nächsten 10 Jahre. Also das Fragezeichen ergibt sich aus dieser herausragenden Stellung. Die wird so vielleicht nicht mehr fortbestehen über 10, 20 Jahre hinaus.
Das sagt Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Und wir schauen weiter auf das, was die Märkte möglicherweise bewegt. Es gibt frische Inflationsdaten auf EU-Ebene. Wie fallen die aus?
Die Inflation in der Eurozone ist im März deutlich zurückgegangen. Das hängt vor allem mit sinkenden Energiepreisen zusammen. Aber von Entwarnung kann noch keine Rede sein, denn die sogenannte Kernrate, also wenn man die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise rausrechnet, auch Alkohol und Tabak, diese Kernrate ist gestiegen. Man ist also noch weit, weit entfernt von den 2%, die Europäische Zentralbank als ideal für die Eurozone anvisiert.
16.000. Diese Zahl hört man in den letzten Tagen immer wieder. Da geht es um den DAX. Der könnte diese Schwelle bald überschreiten. Könnte. Tut er das denn?
Heute zumindest sieht es nicht danach aus, denn der DAX ist mit einem Minus in den neuen Handelstag gestartet. Daran hat sich nichts geändert. Er steht jetzt leicht im Minus bei 15.859 Punkten.
Die Europäische Union will dafür sorgen, dass Europa bei Computerchips unabhängiger werden. Mit dem Chips Act hat das Auswirkungen.
Aktien von Infineon sind deutlich im Minus, über 2%, geben sie nach. Ja, mit dieser Einigung dürften Probleme vieler Hightech-Industrien in Europa ein Ende haben. Und man hofft zumindest, dass man damit unabhängiger wird von anderen Staaten.
Und wir schauen noch auf den Euro, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Der Euro gibt deutlich nach, wird mit einem $1.0920 gehandelt, die Umlaufrendite von 2,51 auf 2,54% gestiegen und die Feinunze Gold kostet $1.970,52.
Claudia Werle in Frankfurt am Main. Reisende müssen in den kommenden Tagen mal wieder starke Nerven haben. Jedenfalls dann, wenn sie am Freitag mit der Bahn reisen wollen oder müssen. Dann will die Bahngewerkschaft EVG den Fern- und Nahverkehr in ganz Deutschland zeitweise lahmlegen. Von Streiks betroffen sind außerdem 3 deutsche Flughäfen. Das werden für Reisende unübersichtliche Tage und Sebastian Engelbrecht gibt jetzt wenigstens etwas Orientierung.
Am Dienstag sind die Vorstände der Deutschen Bahn und der Eisenbahnergewerkschaft EVG zur nächsten Verhandlungsrunde verabredet. Kurz zuvor zeigt die Gewerkschaft noch einmal ihre Macht. Sie ruft 180.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 50 Bahnunternehmen dazu auf, am Freitag zwischen 3 und 11 Uhr zu streiken. Cosima Ingenschei vom Vorstand der EVG begründet den Streik.
Wir machen einen kurzen Warnstreik in den Morgenstunden, um die Arbeitgeber dazu zu bewegen, uns vernünftige Angebote für die nächsten Verhandlungen mitzubringen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir natürlich über massivere Streiks nachdenken.
Am Freitag werde der Betrieb schon gegen Mittag wieder funktionieren, sagt Ingenschei. Martin Seiler dagegen, Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn und für Personal verantwortlich, sieht voraus, im Fernverkehr werde den ganzen Tag lang kaum etwas verlässlich funktionieren.
Auch wenn jetzt angekündigt ist, dass nur bis 11 Uhr gestreikt werden soll, wer das Eisenbahnsystem kennt, wir können morgens nicht einfach mit Fernverkehrszügen losfahren, unterwegs irgendwo stranden. Die Züge sind nicht mehr da, wo sie sein sollen, die Mitarbeitenden sind nicht mehr da. Also es wird erhebliche Beeinträchtigungen geben.
Seiler erklärt für die Deutsche Bahn, man sei bereit, sich bei den Verhandlungen am Schlichterspruch für den öffentlichen Dienst zu orientieren. Demnach würden die Arbeitnehmer einen Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro erhalten. Zudem sollten die Arbeitgeber von März 2024 an einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie 5,5% mehr Lohn zahlen. Vor dem Hintergrund dieses Angebots beschwert sich Personalvorstand Seiler, die Eisenbahnergewerkschaft habe Maß und Mitte komplett verloren.
Was soll das? Wir haben am kommenden Dienstag die nächste Verhandlungsrunde vereinbart. Wir haben angekündigt, dass wir ein bahnspezifisches Angebot machen werden, was dem Volumen des öffentlichen Dienstes entspricht. Also dieser Streik ist völlig unnötig, völlig unnütz.
Die EVG beharrt auf ihren Forderungen. Was die Deutsche Bahn bislang angeboten habe, sei kein verhandlungsfähiges Angebot. Die Forderungen der Gewerkschaft zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns etwa müssten erfüllt sein, bevor man sich an den Verhandlungstisch setze, beteuert EVG-Vorstandsmitglied Ingenschei.
Wir haben jetzt von der Deutschen Bahn AG am Wochenende gehört, dass man nicht auf Basis unserer Forderungen mit uns weiter verhandeln möchte, sondern auf Basis des Schlichterspruchs im öffentlichen Dienst, was aus unserer Sicht, was auch aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen nicht passend ist. Wir haben bahnspezifische Forderungen aufgemacht und möchten gerne auch bahnspezifisch verhandeln.
Auf die Frage, warum die Gewerkschaft nicht bereit sei, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, ohne Vorbedingungen zu stellen, antwortet die Verhandlungsführerin der Eisenbahnergewerkschaft.
Wir würden ja gerne über alles reden, deshalb haben wir viele Forderungen aufgemacht. Bisher haben wir aber kein Angebot, was auf unsere Forderungen Bezug nimmt. Und deshalb ist es schwierig, darüber zu verhandeln. Oder es ist für uns nicht verhandlungsfähig, was jetzt vorliegt.
Nicht nur bei der Bahn steht ein Warnstreik wegen der Tarifauseinandersetzung bevor. Die Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi legen am Donnerstag und Freitag an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Hamburg den ganzen Tag lang die Arbeit nieder. Streiken wollen die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen.
Sebastian Engelbrecht. Die Flughafenstreiks werden auch eine kleine Gruppe von Menschen treffen, die Einschränkungen beim Reisen eigentlich nicht gewohnt sind. Passagiere in kleinen Geschäftsreiseflugzeugen, also Business Jets, die damit durch die Welt fliegen. Laut Recherchen von NDR und SZ hat die Zahl der exklusiven Privatflüge in Deutschland einen Rekordwert erreicht. Diese Flüge sind umstritten, auch wegen ihrer Folgen fürs Klima. Auch in Baden-Württemberg steigen Unternehmerinnen und Unternehmer gerne in Business-Jets und die exklusiven Flugzeuge, die werden ab heute auf der Fachmesse Aero in Friedrichshafen vorgestellt. Exklusives Fliegen in Zeiten des Klimawandels, passt das irgendwie zusammen? Thomas Wagner hat sich vor Ort umgehört.
Gemächlich fliegt der Zeppelin über das Friedrichshafener Messegelände. Geschwindigkeit so um die 15 Stundenkilometer. Das Flugzeug unten drunter ist in der Regel aber deutlich flotter unterwegs.
800 Kilometer, ja, pro Stunde. Unser größtes Flugzeug ist natürlich der PC-24. Das ist ein Lightjet noch. Wir haben da die Möglichkeit, 1+9 Personen zu transportieren. Kosten sind wir rund bei 13 Millionen Dollar.
Und trotzdem verkaufen sich solche Businessjets so gut wie seit langem nicht mehr, sagt Georg Müller, Deutschlandvertreter der schweizerischen Pilatus Flugzeugwerke auf der Messe Aero in Friedrichshafen. Die Hersteller von Businessjets, aber auch Bedarfsfluggesellschaften, die mit diesen schnellen Jets Geschäftsleute, wenn es sein muss, rund um die Welt fliegen, erleben derzeit einen Höhenflug sondergleichen. Georg Müller.
Ja, unsere Kundschaft ist im Grunde genommen mittelständige Industrie Früher war es üblich, dass man ein eigenes kleines Flugzeug hatte, wo man sich mit bewegen konnte. Das wurde dann nachher abgeschafft, weil zu aufwendig.
Doch nun leistet sich gerne auch der Mittelständler wieder ein eigenes Flugzeug.
Weil die Airlines einfach nicht mehr fliegen. Und das ist jetzt das Neue, dass tatsächlich wieder Leute Flugzeuge kaufen.
Will heißen, die großen Airlines, so die Begründung von Georg Müller, bieten längst nicht mehr so gute Verbindungen zu wichtigen Geschäftszielen an, wie beispielsweise vor Corona. Hinzu kommt ein weiteres.
Also wenn man vergleicht zu Business-Tickets, dann kann man, wenn man mit 4 Personen unterwegs ist, mit einem privaten Jet günstiger unterwegs sein.
Rechnet Markus Brachert vor, der auf der Aero als Verkäufer für einen kleinen 5-sitzigen Business-Jet auftritt. Allerdings, da ist halt die Sache mit dem Klimaschutz. Umweltschutzorganisationen kritisieren heftig, dass Business-Jets immer häufiger am Himmel unterwegs sind, Emissionen emittieren und damit, so die Kritik, die CO2-Bilanz zunehmend in eine Schieflage bringen. Das möchte auch Händler Markus Brachert nicht kleinreden.
In der Zwischenzeit ist es so, wir haben jetzt auch hier auf der Messe zum ersten Mal von BP einen nachhaltigen Jet-Treibstoff. Das heißt, wir zum Beispiel kompensieren das CO2, das wir emittieren. Von daher, ja, wir haben eine gewisse Emission.
Die halte sich aber, sagt Markus Brachert, in Grenzen.
Wenn man zum einen vernünftig fliegt, also nicht irgendwie privat eine Person, sondern wenn man schaut, dass man den Flieger voll bekommt, dann ist die CO2-Belastung, da bin ich also deutlich im Bereich von einem normalen PKW, teilweise sogar drunter.
Dass natürlich ein Flugzeug Kraftstoff braucht, ist keine Frage.
Da gäbe es auch nichts schön zu reden, sagt Georg Müller, Vertreter der Pilatus Flugzeugwerke. Allerdings erhofft er sich von neuen Technologien ein deutlich nachhaltigeres Fliegen als bisher.
Wir arbeiten inzwischen mit dem Sustainable Aviation Fuel, das heißt mit synthetisch hergestelltem Flug, Power to Liquid, das heißt aus CO2 wird Kraftstoff hergestellt, das ist die Zukunft.
Ja, wir haben die 4 Flächenendpropeller, das heißt wir haben an den Flügelspitzen haben wir jeweils einen Propeller sitzen. Das ist möglich, weil diese elektrisch angetrieben sind.
Messestand der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt DLR, nur wenige hundert Meter von den Business-Jets entfernt. DLR-Experte Florian Will zeigt an einem Projekt, wie Geschäftsfliegerei zukünftig umweltschonender gehen könnte. So könnte die ferne Zukunft aussehen. Und die nahe Zukunft, die könnte, sagt Florian Will, zum Beispiel so gehen.
Das ist rein elektrisches Fliegen, das ist halt für sehr kurze Reichweiten gedacht. Aber wir reden, würde ich mal schätzen, 300 bis 400 Kilometer.
Und zwar wegen der begrenzten Akkukapazitäten. Als Brückentechnologie wird aber, meint DLR-Fachmann Florian Will, hybrid-elektrisches Fliegen einen immer breiteren Raum einnehmen. Ein Gasgenerator unterstützt dabei einen Elektromotor.
Und dann das dritte ist praktisch, ich tausche den Gasgenerator durch eine Brennstoffzelle aus und habe dann auch eine Art hybrid-elektrisches Fliegen, nur mit Wasserstoff anstatt Kerosin.
Ron DeSantis ist Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Republikaner, und er könnte ins Rennen um das Präsidentenamt gehen. Disney ist einer der größten Unterhaltungskonzerne der Welt und in Florida mit seinen Vergnügungsparks der wichtigste Arbeitgeber. Der Konzern gilt eigentlich als konservativ, liegt jedoch seit Monaten mit dem erzkonservativen bis rechtspopulistischen DeSantis im Clinch. Der Gouverneur geht gegen die LGBTQ-Gemeinschaft vor. Disney stellt sich dagegen. Sebastian Hesse.
We want to make sure that Disney lives under the same laws as everybody else.
Wir wollen sicherstellen, dass für Disney dieselben Gesetze gelten wie für jeden anderen auch. Ron DeSantis ist in seinem Element. Er gibt den selbstlosen Vorkämpfer, der sich für die gerechte Sache sogar mit dem größten privatwirtschaftlichen Arbeitgeber seines Staates anlegt.
You're not going to have Disney have its own government in Central Florida.
Disney darf sich in Florida nicht selbst regieren, empört sich der Gouverneur und spielt auf den Sonderstatus an, der dem kalifornischen Unternehmen vor über einem halben Jahrhundert eingeräumt wurde. Niedrige Steuern, wenig Aufsicht durch den Staat. Um Disney zu drängen, auf diese Privilegien zu verzichten, eskalierte DeSantis jetzt seine Drohgebärden.
Maybe create a state park, maybe try to do more amusement parks. Maybe you need another state prison. Who knows?
Auf den Freiflächen direkt neben der Walt Disney World könnte man sehr wohl Konkurrenz ansiedeln, spekuliert der Gouverneur, einen weiteren Freizeitpark oder vielleicht sogar ein Gefängnis für Schwerverbrecher. Und das ist bemerkenswert, dass ein konservativer Pro-Business-Regierungschef derart auf Konfrontationskurs zu einem Unternehmen geht, das immerhin rund 70.000 Menschen in seinem Staat beschäftigt. Wie die Fehde begonnen hatte, daran erinnerte jetzt erst wieder die republikanische Landtagsabgeordnete Carolina Amnesty.
I have news for the woke administration at Disney. That this is not California. This is the free state of Florida. And you do not get...
Sie habe eine Botschaft für die woke Konzernspitze bei Disney. Florida ist nicht Kalifornien. So sieht es auch DeSantis. Er rühmt sich, den Sonnenscheinstaat zu einem Refugium traditioneller amerikanischer Werte umgestaltet zu haben, in scharfem Kontrast zum immer unamerikanischeren, sprich linksliberaleren Rest des Landes zu woke America. Der Disput mit Disney hatte sich einst daran entzündet, dass die Konzernspitze sich öffentlich gegen DeSantis sogenanntes Don't Say Gay-Gesetz positionierte, seinen Eingriff in die Lehrpläne an Floridas Schulen, die angeblich übertrieben Sexualität und Geschlechterrollen behandeln würden. Und so erlebt Florida dieser Tage eine Zeitenwende. Hier die Unterhaltungsindustrie, die im Falle Disney sehr gut von der nostalgischen Verklärung eines traditionellen 50er-Jahre-Amerikas lebt und sich dennoch gesellschaftspolitisch links der unter Trump nach rechts gerückten Republikaner positioniert. Und da ein ehrgeiziger Traditionalist, der ein privatwirtschaftliches Unternehmen ans Gängelband nehmen will.
Disney clung to forcing these young kids to wear masks.
Disney habe seinen jungen Besuchern viel zu lange das Maskentragen aufgenötigt, schimpft DeSantis, der den Corona-Schutz in Florida zum Entzücken seiner Fans äußerst lax gehandhabt hatte. Und so hat er es wieder einmal geschafft, mit einer Provokation in die landesweiten Schlagzeilen zu kommen. Denn an DeSantis Ambitionen auf das Präsidentenamt zweifelt niemand mehr in den USA. Einer seiner schwersten Nachteile gegenüber dem Konkurrenten Trump, der mangelnde Bekanntheitsgrad. Den auszugleichen, daran arbeitet der konservative Provokateur aus Florida gerade mit Nachdruck.
Und das war ein Beitrag aus den Vereinigten Staaten von Sebastian Hesse. 13.56 Uhr, Sie hören hier im Deutschlandfunk die Sendung Wirtschaft am Mittag. Und immer um diese Uhrzeit werktags in dieser Sendung kommen wir zu den Kommentaren unserer Zeitungskolleginnen und Zeitungskollegen. Und da geht es auch um Autos, auch um den Blick auf die Automesse in Shanghai und auch um die Lage des VW-Konzerns in China. Für den ist nämlich das China-Geschäft besonders wichtig und zuletzt lief es nicht so gut. In der Wirtschaftspresseschau beginnen wir mit einem Kommentar des Handelsblatts.
Größer könnte die Schmach nicht sein. Am Vorabend der Automesse in Shanghai verliert Volkswagen die Marktführerschaft in China. 3 Jahrzehnte dominierten die Wolfsburger mit ihren Verbrennungsmotoren das Geschäft in Fernost. Jetzt zieht der chinesische Rivale BYD mit seinen Elektroautos davon. Die chinesischen Stromer können das, was die Europäer bislang nur versprechen. Sie laden schnell, sie sind vernetzt und sie sind vor allem lieferbar. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt: Was also tun? Immerhin scheint VW den Ernst der Lage erkannt zu haben. Konzernchef Oliver Blume hat gerade mehrere Joint Ventures mit chinesischen Firmen initiiert, um die Rückstände im Infotainment und beim autonomen Fahren möglichst schnell aufzuholen. VW kämpft, immerhin. Vielleicht sollten die Wolfsburger dabei aber auch andere Antriebsformen, wie etwa die Brennstoffzellentechnik, im Auge behalten. Die Badische Zeitung aus Freiburg geht ein auf Überlegungen der CDU für Änderungen im Steuerrecht. Wer hätte noch vor kurzem gedacht, dass eine Arbeitsgruppe der CDU unter Vorsitz von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn den Spitzensatz bei der Einkommensteuer anheben will? Natürlich ist der Vorschlag nur ein Vorschlag. Die Grundbeobachtung allerdings stimmt. Auch für Arbeitnehmer, die gut verdienen, ist es heute unmöglich, im Ballungsraum eine Immobilie zu kaufen, sofern sie nicht erben. Es schadet kein bisschen, wenn die CDU nach Auswegen sucht. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder stellt fest: Die Partei bricht mit einem jahrelangen Tabu, Steuererhöhungen. Zwar mit Einschränkungen, aber dennoch ist der Schritt längst überfällig. Mit dem Papier, dessen Vorschläge in das neue Grundsatzprogramm der Partei fließen sollen, zeichnet sich ab: Die CDU bringt sich in Stellung.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Wie geht es weiter im Streit, im koalitionsinternen Streit der Bundesregierung in Sachen Heizungsneu- und Einbau? Darüber informieren wir Sie in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und anschließend mit der Sendung Deutschland heute. Ein Thema dann, wie die sogenannte und selbsternannte letzte Generation Berlin lahmlegen will. Besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung an der Wirtschaft, sagt Benjamin Hammer.